Am Mikrofon begrüßt Sie Tanja Lieske. Es strebe jeder von euch um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilf. Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei eurer Kindeskindeskindern äußern, so lade ich über tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich und sprechen. Liebe Hörer, Sie haben es erkannt, das war der Schluss von Lessings Ringparabel. Das war vielleicht das Herzstück der deutschen Aufklärung. Erstmals geschrieben, gesprochen vor 230 Jahren in dem Bühnenstück Nathan der Weise. Die Jugendbuchautorin Mirjam Pressler hat das Drama um den weisen jüdischen Händler Nathan nun neu erzählt für junge Leser. Nathan und seine Kinder heißt das Buch und Mirjam Pressler ist heute unser Gast im Büchermarkt für junge Leser. Frau Pressler, die Wirkungsgeschichte des Lessingschen Dramas ist enorm in Deutschland. Seit vielen Jahren ist der Text Schullektüre. Warum, meinten Sie, musste er neu erzählt werden?
Ich hatte sicherlich mehrere Gründe dafür, aber einer war zum Beispiel, als meine Töchter in der Schule Nathan der Weise gelesen haben, kamen sie nach Hause und waren entsetzt und sagten, so ein Gelaber. Und sie wollten es nicht lesen, sie haben es widerwillig gelesen und ich weiß noch nicht mal, ob sie die Ringparabel richtig erkannt haben. Und das hat mir so leid getan, weil ich denke, es gibt Geschichten, die nicht sterben dürfen, die man tradieren muss. Und dazu gehört sicherlich die Ringparabel. Und vielleicht muss man sie alle 2-3 Generationen neu erzählen, damit sie nicht verloren gehen.
Sie begründen auch in Ihrem Nachwort, warum Sie diese Geschichte neu erzählen. Sie sagen, Lessings Drama sei ein Ideendrama. Die Lebendigkeit seiner Figuren sei bei der Größe der Idee auf der Strecke geblieben. Wie kamen Sie zu dieser Einschätzung?
Ja, die Figuren sind sehr, ja, sie treten hinter dem, was sie sagen, in den Hintergrund. Und es gibt im Grunde auch keine Handlung, sondern es ging Lessing darum, um die Aufklärung, um die Toleranz, um den Appell an Vernunft. Und ich wollte richtige Figuren. Es geht auch zum Beispiel darum, dass Lessing vermutlich darauf zurückgreifen konnte, dass alle damals sich noch auskannten, die historischen Hintergründe genau wussten. Und heute weiß man die nicht mehr. Und die wollte ich auch bringen, war mir auch wichtig, diese ganzen Kreuzfahrergeschichten, wie die historischen Bedingungen waren. Und ich wollte richtige Figuren.
Historische Hintergründe. Die Handlung spielt ja zur Zeit des Dritten Kreuzzuges, 1189 bis 1192, als Jerusalem zurückerobert werden sollte. Das Ganze ist natürlich gescheitert. Saladin hat die Oberhand behalten. Sie flechten Erlebnisse aus den Kreuzzügen ein in das Bewusstsein ihrer Figuren. Und vor allem ist mir da Daya, die Gesellschaftsdame der Tochter Recha, ins Auge gesprungen. Die hat nämlich am Kreuzzug teilgenommen. Das heißt, der haben Sie eigentlich eine neue und auch ausführlichere Geschichte verpasst. Was hat Sie da motiviert?
Das war, der Grund dafür war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass da ja wirklich gerade erst gekommen sein sollte und dann so eine Stellung im Haus hat und so eine Beziehung auch zu Recha. Und deswegen dachte ich mir, es ist sehr viel logischer, wenn sie früher gekommen ist. Und Nathan hat sie als Gesellschafterin, Erzieherin für sein mutterloses Kind angestellt. Und das bot sich dann einfach an, ihr eine eigene Geschichte zu geben.
Sie hat ja, Sie sagten es, eine durchaus starke Stellung in diesem Haus. Anders verhält es sich mit Recha, Nathans Findelkind. Zu Anfang ist sie wirklich wehrlos, schutzlos, noch ganz kindlich, emanzipiert sich aber im Laufe des Dramas, so wie Sie es erzählen. Kam es Ihnen auch darauf an, die Geschichte aus der Sicht der weiblichen Figuren neu zu schreiben?
Das habe ich mir nicht als Plan überlegt, aber es ergibt sich natürlich. Und Recha ist für mich die Einzige, die Nathans Ideen weitergeben kann. Und deswegen war sie mir sehr wichtig und sie wurde halt immer stärker.
Sie haben sich nicht ganz von der dramatischen Form wegbewegt. Es treten bei Ihnen 13 Figuren auf und jede spricht Monologe. Wir erleben die Innenperspektive dieser Figuren. War das vielleicht doch auch eine Verbeugung vor Lessing?
Das kann sein. Ich habe das mir eigentlich nie überlegt. Ich habe mir nur am Anfang gedacht, ich hätte am liebsten lauter Ich-Erzähler. Und wusste auch nicht, ob das geht überhaupt. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht. Und natürlich kann es einfach sein, dass es ja eine Verbeugung vor Lessing war, dass man so wie im Theater, jemand tritt auf und sagt ich. Tritt er ab, der Nächste sagt ich. Und das finde ich auch sehr schön eigentlich.
Sie sprachen vorhin an, dass auch die Epoche, die Zeit, das Mittelalter im Nahen Osten lebendig werden sollte. Für mich hat das sehr gut funktioniert. Der Nahe Orient ist da mit seinen Farben, mit seinen Gerüchen, mit seinen manchmal rauen Sitten, mit den vielen Waisenkindern auf der Straße, mit den Händlern und allem. Wie haben Sie recherchiert? Ist das Ihre Imagination?
Ich habe wahnsinnig viel gelesen natürlich, aber ich kenne natürlich auch den Orient. Aber ich habe ein Buch gefunden, das einfach ganz wunderbar war. Das hat ein Bischof von Tyros um 1200 geschrieben, also zur Zeit. Und da geht es um die Kreuzzüge und die Stadt Jerusalem. Und das war einfach großartig, dass ich das gefunden habe. Eher zufällig, habe ich mir über Fernleihe besorgt. Und die Bibliothek hat es mir sogar, glaube ich, ein ganzes Jahr lang überlassen. Es hat keiner verlangt. Und das war ein sehr, sehr wichtiges Buch. Manche von den Details, die ich drin habe, stammen aus diesem Buch. Und das zweite ganz wichtige Buch war Maluf, die Kreuzzüge aus arabischer Sicht.
Sie haben Miriam Pressler auch einige Figuren hinzugefügt. Diese Figuren, denke ich, haben weniger eine dramatische Funktion, als dass sie Bedeutungsträger sind. Ich würde hier beispielhaft den Abu Hassan nennen, Hauptmann des muslimischen Sultans Saladin. Der sagt nämlich Sätze wie, ich hasse Juden oder auch Kampfbereitschaft und Mut sind die Ehre und der Stolz eines Mannes. Sehen Sie hier Parallelen etwa zu Selbstmordattentätern?
Natürlich, natürlich. Also wenn man sich Jerusalem anschaut heute, dann ist es nicht viel anders, als es damals war. Und ich wollte schon die verschiedenen Seiten auch drin haben.
Eine Figur, die mich sehr berührt hat, ist der zunächst namenlose muslimische Junge. Ein Findelkind ohne Familie, das in Nathans Haus eine neue Heimstatt findet. Dieser Junge hat eine Feuersbrunst überlebt und erhält gleich am Anfang Ihres Buchs einen Namen durch Nathan. Ich möchte Sie bitten, einen Auszug aus dieser Szene zu lesen. Miriam Pressler.
Das ist also nach dem Brand und der Junge geht in den Innenhof, legt sich dahin, weil er nicht schlafen kann und trifft dort auf Nathan, der auch noch nicht schlafen kann. Und Nathan spricht ihn an und fragt ihn zum ersten Mal, wie heißt du eigentlich, Junge? Es gibt Fragen, bei denen mir das Blut aus dem Kopf strömt und mein Mund so trocken wird, dass mir die Zunge am Gaumen klebt. Diese Fragen sind, wie heißt du? Wer ist dein Vater? Aus welcher Stadt stammst du? Wenn mir jemand solche Fragen stellt, tue ich, als hätte ich sie nicht gehört. Oder ich drehe mich um und laufe weg. Aber von meinem Herrn konnte ich nicht davonlaufen, ihm musste ich antworten. Ich senkte den Kopf. Ich heiße Jelet, sagte ich, Junge. »Das ist doch kein Name«, sagte er. »Welchen Namen hat dir dein Vater gegeben?« Ich zuckte mit den Schultern, wagte nicht, den Kopf zu heben. »Nun«, wiederholte er, als ich schwieg. Die Stimme kam mir nur mühsam aus der Kehle und die Worte brannten in meinem Mund wie Feuer. »Ich habe keinen Vater und keine Mutter«, sagte ich. »Ich habe keine Familie und keinen Namen. Ich weiß nicht, wer ich bin.« Nun schwieg Nathan ebenfalls. Nach einer Weile fragte er, »Wie bist du in mein Haus gekommen?« Ich hob den Kopf. »Eliyahu hat mich gefunden, als ich krank war«, sagte ich. »Er war es, der mich gefunden und zu Zipora gebracht hat.« Ich weiß so vieles nicht mehr, aber daran erinnere ich mich genau. Es war vor 2,5 Jahren, an einem kalten Abend im Winter. Ich lag krank in einer Nische neben der Stadtmauer und glaubte schon, die Schwingen des Todesengels zu spüren, die sich über mich senkten. »Gott möge es Eliyahu und Zipora ins Buch des Lebens schreiben, was sie an dir getan haben«, sagte Nathan und legte ihm die Hand auf den Arm. Ich zuckte zusammen, aber er zog seine Hand nicht zurück. Im Gegenteil, Sein Griff wurde fester. Ich spürte die Wärme seiner Hand durch meinen Ärmel und ein seltsames Gefühl ergriff mich. So hatte mich noch nie jemand berührt. »Möchtest du einen Namen haben?« fragte Nathan auf einmal mit einer sehr sanften Stimme. Ich erschrak. »Was für einen Namen?« fragte ich. Er lachte leise. »Such dir einen aus.« Ich zog meinen Arm aus seiner Hand und drehte verlegen das Gesicht zur Seite. »Ich weiß noch nicht einmal, ob ich Hebräer oder Muslim bin,« brach es aus mir heraus, »oder vielleicht sogar Christ.« Wieder lachte Nathan. »Christ wohl nicht,« sagte er. »Aber egal, wer deine Eltern waren, ein Mensch braucht einen Namen. Such dir etwas aus, was dir besonders viel bedeutet, den Namen eines Baums oder eines starken Tieres. Oder lieber Glück, Frieden. Was magst du denn am liebsten?« »Regen,« sagte ich. »Wasser, das vom Himmel fällt. Wasser, das jedes Feuer löscht.« Diesmal lachte er lauter. »Gut«, sagte er, stand auf und legte ihm die Hand auf den Kopf, als wolle er mich segnen. »Dann wirst du in Zukunft also Geshem heißen, Regen. Und weil wir alle Abrahams Söhne sind, heißt du Geshem ben Abraham oder Geshem ibn Ibrahim, je nachdem, wer dich nach deinem Namen fragt.« Er strich mir über die Haare flüchtig, wie Eliyahu mir manchmal über die Haare strich. Eine Berührung, bei der es mir die Tränen in die Augen trieb und ich mich wie ein kleines Kind fühlte. Irgendwie getröstet und doch besonders verlassen. Ich senkte den Kopf noch tiefer und Nathan sagte, »Ich muss mich jetzt hinlegen, Geshem. Ich bin nicht mehr der Jüngste und ich habe eine anstrengende Reise hinter mir. Und dazu der Schreck, dass ich fast meine Tochter verloren hätte. Schlaf gut, Geshem. Gott bewahre dein Herz und gebe dir morgen früh deine Seele zurück.« Er drehte sich um und ging mit müden Schritten und gebeugten Schultern auf das Haus zu. Ich schaute ihm nach, bis er in der Tür verschwunden war. Dann lag ich auf meinem Fell und starrte hinauf in den Himmel, an dem die Sterne glitzerten, und lauschte dem leisen Säuseln der Blätter über mir. So einfach war das also. Ich hatte einen Namen. In Zukunft würde ich antworten können, wenn mich jemand nach meinem Namen fragt. Ich heiße Geshem, würde ich sagen. Geshem ben Abraham. Es brauchte ja niemand zu wissen, dass es nicht mein Vater war, der mir diesen Namen gegeben hatte, sondern Nathan, mein Herr, den man in Jerusalem auch den Weisen nennt.
Vielen Dank. Mirjam Pressler ist heute unser Gast im Studio und sie las aus ihrem neuen Buch »Nathan und seine Kinder«. Die bibliografischen Angaben gibt es wie immer am Ende der Sendung. Frau Pressler, ich würde mir hier gerne eine biografische Brücke erlauben. Sie selbst sind auch ein Waisenkind. Sie wurden 1940 in Darmstadt geboren. Sie wuchsen im Heim auf, ihre Kindheit war nicht glücklich und das Motiv des Findelkindes, des ausgestoßenen Kindes, zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Werk. Warum war es wichtig, eine Figur wie Geshem in diese Handlung hineinzubringen?
Wahrscheinlich, damit ich mich selber in dieser Handlung heimisch fühle. Ich nehme an, dass es sowas ist, aber Sie haben recht, es so taucht häufiger bei mir auf.
Sie haben Ihrer eigenen Biografie ein Buch gewidmet, das sehr nah an Ihrem eigenen Leben ist. Wenn das Glück kommt, muss man einen Stuhl hinstellen. Die Geschichte eines Mädchens, 12 Jahre alt ist sie, 1952, wächst in einem Nachkriegsheim auf. Hat sowas eigentlich auch eine heilende Wirkung, wenn man es denn mal aufgeschrieben hat?
Ja, hat es absolut. Ich wollte damals eigentlich gar kein Buch schreiben. Ich hatte jemanden versprochen, eine Kurzgeschichte zu schreiben, 6 bis 8 Seiten. Und die sollte in einer Anthologie veröffentlicht werden. Und das Gemeinsame war eine wahre Geschichte aus der Kindheit. Und mir ist eine wahre Geschichte eingefallen. Aber die spielte eben in dem Heim. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nie im Leben über dieses Heim zu schreiben. Es waren keine schönen Erinnerungen. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Nicht, dass ich es vergessen hätte, aber ich wollte nicht. Aber diese Geschichte konnte ich nicht auf einen anderen Ort verlegen, auch nicht in eine andere Zeit. Und dann dachte ich, naja, 6 bis 8 Seiten Kurzgeschichte, das werde ich ja wohl noch hinkriegen mit dem Heim. Und ich habe angefangen zu schreiben und ich habe aufgehört, als es ein ganzes Buch war. Und es hat mir sehr, sehr gut getan. Es hat mich freier gemacht. Erstens kann ich jetzt darüber reden. Und zweitens hat es auch mein Blick ein bisschen geklärt. Ich habe gemerkt, dass ich nicht nur Opfer war, sondern durchaus aktiv und selbstbestimmt, wie ich es vorher gar nicht empfunden hatte. Und das hat mir sehr gut getan.
Wir sehen bei Geshem in der Szene, die Sie eben gelesen haben, ja fast sowas wie einen Ausblick auf Glück und Geborgenheit. Steht das auch für die Wandlung, die Sie vollzogen haben mit diesem Thema?
Ja, schon.
Wenn wir nochmal auf die Botschaft des Dramas zu sprechen kommen, Nathan der Weise, die Lessingsche Ringparabel, hat ja eine ungeheure Kraft, sprachlich und auch in der Stärke des Bildes, das entwickeln wird. Glauben Sie, Mirjam Pressler, heute noch an die Gültigkeit dieser Botschaft, nämlich die Gleichwertigkeit der drei abrahamitischen Religionen?
Ich kenne keine andere. Es ist die einzige, die eine Chance gibt. Ich kenne keine andere. Und Lessings Appell an die Vernunft ist wirklich außerordentlich radikal, auch heute noch. Aber es ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe.
Wir befinden uns ja, wenn man sich auch die Rhetorik anschaut in den Zeitungen, auch die Rhetorik politischer Führer. Ich erinnere daran, dass George Bush, der vergangene Präsident der Vereinigten Staaten, von einer Achse des Bösen gesprochen hat. In einer Zeit, in der die Emotionen wieder sehr hochkochen, fast, ja, wieder in einem Zeitalter der Kreuzzüge. Was ist Ihre Antwort darauf?
Vernunft. Einfach wirklich nur Vernunft. Und ja, gleiche Rechte für alle. Und eigentlich, es ist wirklich nicht akzeptabel, dass Menschen im Namen Gottes umgebracht werden. Das halte ich für ein großes Unglück und, wenn man gläubig ist, sogar für eine Sünde. Denn das Leben muss eigentlich die höchste Stelle einnehmen. Und ich glaube wirklich, dass alle Fundamentalisten, ganz egal in welcher Religion, von übel sind. Und irgendwie glaube ich ihnen auch nicht ganz. Ich halte es immer für Machtspiele.
Es wird ja im Westen auch sehr viel Angst geschürt vor einem fundamentalen und aggressiven Islamismus. Teilen Sie diese Ängste oder halten Sie das
natürlich,
möglicherweise
aber
berechtigt?
Natürlich habe ich genau diese Angst. Aber ich habe diese Angst auch vor den christlichen Fundamentalisten wie Bush und auch vor den jüdischen. Überall sind die Fundamentalisten von übel.
Wenn ich mir Ihr Werk anschaue, erkenne ich eine Hinwendung zu großen jüdischen Stoffen. Sie haben unlängst eine Adaption des Kaufmanns von Venedig geschrieben, Shylocks Tochter, mit Golem, stiller Bruder, wiederum eine Adaption des großen Stoffes um Rabbi Löw. Mit Nathan der Weise ist fast so etwas wie eine Trilogie entstanden. Sie haben begonnen als Autorin, die sich sehr lange dem realistischen, alltagsnahen Erzählen gewidmet hat. Woher diese Wandlung?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich denke, es hat angefangen mit Anne Frank, als ich die historisch-kritische Ausgabe übersetzt habe und mich eben sehr, sehr lange mit diesem Thema beschäftigt habe. Und damals war meine jüngste Tochter so alt wie Anne Frank, als sie starb. Und ich habe immer meine Tochter angeschaut und habe gedacht, die hätte es auch sein können. Mhm. Und ja, man rutscht dann auch irgendwie rein. Danach habe ich auch angefangen, Bücher aus dem Hebräischen zu übersetzen. Und eines ergibt das andere. Wenn man anfängt, sich mit irgendwelchen Themen zu beschäftigen, ergeben sich einfach neue in der Richtung. Es war nicht eine Frage der Entscheidung.
Sie sind eine unglaublich produktive Autorin. 50 oder mehr eigene Bücher, mehr als 300 Übersetzungen. Ich liste das jetzt mal auf. Aus dem Niederländischen, dem Hebräischen, Afrikaans und Amerikanischen. Woher kommt so viel Sprachkenntnis?
Das hat verschiedene Gründe. Also Englisch habe ich ein Diplom. Hebräisch habe ich sehr früh angefangen zu lernen. Ich glaube, ich war 12. Und Niederländisch habe ich mir selber beigebracht. Da sollte ich eine Rohübersetzung bearbeiten und habe sehr schnell gemerkt, dass ich mit Rohübersetzung nichts anfangen kann. Ich kann natürlich einen hübschen Satz bauen, aber es sagt mir nicht mehr, was hinter den Worten steht. Und die Wortfelder sind ja nie gleich. Dann habe ich mir ein Wörterbuch gekauft und habe das erste Buch mit Wörterbuch übersetzt und habe eine Niederländerin nur gebraucht, zum Kontrollieren, dass ich keine Fehler mache. Denn wenn man im Wörterbuch nachschlägt, hat man mehrere Definitionen, hat auch Beispiele und dann kann man sich sehr viel mehr denken. Aber sowas kann man natürlich nur mit einer Nachsprache machen. Das geht mit einer wirklich fremden Sprache nicht.
Frau Pressler, Ihr Lieblingsbuch, Ihr Lieblingskinderbuch ist Huckleberry Finn. Warum?
Ja. Ich habe es, als ich Wenn das Glück kommt schrieb, habe ich es natürlich nochmal gelesen. Da wurde mir eigentlich auch erst klar, warum es mein Lieblingsbuch war. Huckleberry Finn hat keine Eltern, er hat diesen einen Vater, auf den hätte er auch verzichten können. Er muss alleine durch die Welt kommen, er muss sich dauernd was überlegen. Und ich glaube, das war einfach dieses Gefühl, ich weiß, was er denkt, ich weiß, was er fühlt. Und er hat mehr mit mir zu tun als, diese gutbürgerlichen Kinder. Aber abgesehen davon ist es auch ein sehr gut geschriebenes Buch. Auch heute muss man das noch sagen. Und ich denke, ich habe einen sehr guten Geschmack bewiesen, dass es mein Lieblingsbuch war.
Es war ja Ihr Lieblingsbuch, als Sie Kind waren, das sollte man hinzufügen. Ich möchte Ihnen noch eine Frage mit aktuellem Bezug stellen. Sehr früh schon in Ihrem Buch Kratzer im Lack erzählen Sie von einem Jungen, den psychische Probleme zu einer Gewalttat treiben. Wir haben jetzt unlängst in Deutschland ein sehr dramatisches und traumatisches Erlebnis hinter uns. Tim K., den Amokläufer von Winnenden, der am 11. März dieses Jahres 16 Kinder in einer Schule tötete. Haben Sie, Frau Pressler, einen Zugang zur Innenwelt solcher Kinder?
Ja. Also bei diesem Kratzer im Lack ging es mir darum, dass einer der Jungen, mit denen ich aufwuchs, kam zum ersten Mal mit 16 Jahren ins Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung. Und ich kannte ihn einfach. Ich wusste, er ist nicht so geboren, er ist so gemacht worden. Die Umstände haben ihn gemacht. Gewalt, wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten. Und deswegen habe ich das Buch damals geschrieben. Ich weiß nicht, was mit diesem Jungen los war, aber ich glaube nicht, dass er so geboren ist.
Pädagogen und Politiker sind sehr hilflos, wenn sowas passiert. Und ich weiß natürlich, dass auch Sie die Antwort nicht haben. Trotzdem Frage an Sie, Frau Pressler, was müsste geschehen? Was müsste sich ändern?
Es ist so viel, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Von seinem Elternhaus weiß ich zu wenig. Ich kann mir kein Elternhaus vorstellen, in dem so viele Waffen herumliegen. Das ist die eine Sache, aber sonst weiß ich nichts. Aber von Schulen weiß ich zum Beispiel ganz eindeutig, die Klassen müssten kleiner sein, die Lehrer müssten besser ausgebildet sein und man müsste versuchen, wieder zur Menschlichkeit zu erziehen. Aber so wie die Schulen heute sind, ist es sehr schwer.
Betrachten Sie sich in Ihrer Rolle als Schriftstellerin, als Autorin für Kinder- und Jugendbücher auch als einen Anwalt der Kinder?
Ja, aber nicht so direkt. Aber in dem Moment, wo ich eine jugendliche Hauptfigur habe, für die bin ich dann schon Anwalt. Und wenn Sie das so sehen, dass wer für einen Jugendlichen spricht, für alle spricht, dann ja.
Verraten Sie uns noch, woran Sie gerade arbeiten?
Ja, ich arbeite an einer ganz an einer Sache, die mich unglaublich interessiert. Es hat mit Anne Frank zu tun. Anne Frank hat einen Cousin, der noch lebt, Budde Elias, den Schauspieler. Und der wohnt in Basel in einem Haus, in das die Familie ist 33 aus Frankfurt geflohen. Und 38 sind sie in dieses Haus gezogen. Da hat also auch Annes Großmutter bis zu ihrem Tod gelebt. Und Annes Vater, der als einziger überlebt hat, hat dort auch ab 52 gelebt mit seiner zweiten Frau. Und das war ein Zentrum für die Familie. Und da haben sich im Lauf der letzten 10 Jahre furchtbar viele Briefe gefunden. Das war eine Familie, die ständig Briefe geschrieben hat. Und ich habe den Auftrag gekriegt, aus diesen Briefen eine Familiengeschichte zu machen. Und da bin ich jetzt beinahe fertig. Es soll im Herbst erscheinen.
Wir freuen uns auf dieses und auf noch viele kommende Bücher von Mirjam Pressler. Mirjam Pressler, heute unser Gast im Büchermarkt. Ihr Buch Nathan und seine Kinder ist erschienen bei Belz und Gelberg, 264 Seiten gebunden, kosten 16,95 Euro. Diese Literaturangaben auch unter www.deradio.de/literatur. Dort ist in Kürze auch die gesamte Sendung im Internet nachzuhören. Hier am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit Tanja Lieske.